BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir feiern heute den Frühling zusammen mit unserer Brauchtumsexpertin, der Dorothea Steinbacher. Es geht nämlich um den Wonnemonat. Dorothea, wir kommen ja beide aus Regionen, in denen es jetzt besonders schön ist. Also bei mir am Bayerischen Bodensee, da blüht genau jetzt der Apfelbaum. Und wenn man da so durch diese Plantagen schaut und dann hat man dahinter die Schweizer Berge, die weiß überzuckert sind und davor die gelben Löwenzahnwiesen, da wirst du narrisch. Wie schaut's denn bei dir aus?
Auch wunderschön. Bei mir am Bayerischen Chiemsee ist es nämlich auch wunderschön und alles blüht. Die Apfelbäume blühen und die Forsythien teilweise noch. Und ich fahre natürlich ein ganzes großes Stück am Südufer vom Chiemsee entlang, direkt an den Bergen. Und da sieht man teilweise den letzten Schnee. Und weil es heute so schön föhnig und klar war, hat man also wirklich die Bergwiesen gesehen, wo man das Gefühl hat, jetzt bald ist schon wieder allem Auftrieb. Und dann kann man wieder am Berg gehen.
Wir sprechen über den Mai und gleich über den Georg. Den haben wir ja in 2 Tagen, glaube ich. Gell?
Der hat übermorgen seinen Namenstag, genau.
Habe die Ehre heute mit Dorothea Steinbacher. Wir sprechen über das Brauchtum im Mai, aber jetzt wollen wir erstmal noch den April sozusagen abhaken. Da kommt ja jetzt übermorgen ein ganz wichtiger Tag.
Ja, das ist der Georgitag oder Georgstag. Am 23. April hat nämlich der heilige Georg seinen Namenstag, seinen Gedenktag. Und der heilige Georg ist ja ein ganz wichtiger Heiliger. Also der ist bekannt und zwar nicht nur bei uns in Bayern und in Deutschland und in Mitteleuropa, sondern in ganz Europa. Aber seine Verehrung hat eigentlich im Osten eher ihren Anfang genommen. Und besonders berühmt wurde er oder weit bekannt wurde er dadurch, dass seine Legende in der sogenannten Legenda Aurea im Mittelalter aufgeschrieben wurde und ein bisschen ausgeschmückt wurde und dann natürlich über die Jahrhunderte immer weiter ausgeschmückt wurde. Aber die Basis aller Legendenversionen sozusagen, das ist die, dass er den Drachen besiegt hat. Mhm. Und der Georg kommt als Ritter daher, der ist ein edler Ritter. Georg der Drachentöter als solcher ist er auch bekannt, genau. Und er soll sehr früh schon, also im 3., 4. Jahrhundert während der Christenverfolgung, den Märtyrertod erlitten haben. Man weiß aber bis heute nicht sicher, ob er wirklich eine historische Person war, also ob er wirklich gelebt hat. Mhm. Oder ob das Ganze eine Dichtung ist, weil diese Geschichte, dass er den Drachen besiegt, der Drachen steht natürlich für das Böse.
Ja.
Und das Böse ist natürlich in dem Fall der Antichrist oder das Heidentum, das sogenannte Heidentum. Und das heißt, er ist ein sehr frühchristlicher Heiliger, wo das Christentum versucht hat, sich gegen alle anderen Kulte und Religionen durchzusetzen und zu installieren. Und der Georg war der Gute, der also diese anderen bösen Kulte besiegt.
Da hat man eine starke Geschichte natürlich unbedingt braucht, gell, in der Zeit.
Genau. Mhm. Und diese Geschichte, weil man nicht einfach nur sagen konnte, der besiegt den Antichristen. Diese Geschichte ist folgende. Der Georg kam in ein Dorf oder in eine Stadt, wo ein ganz böser Drache in der Höhle gehaust hat. Und diesem Drachen musste man in regelmäßigen Abständen immer irgendwelche Opfer bringen. Tiere, Haustiere, Nutztiere. Und dann waren alle Tiere vom Drachen schon aufgefressen. Und dann mussten junge Menschen geopfert werden, die Töchter und Söhne der Stadt. Und dann waren alle Töchter und Söhne schon geopfert. Und es war nur noch die Königstochter übrig. Und dann musste halt die Königstochter Richtung Höhle marschieren und sich dem Drachen vorwerfen zum Opfer, damit der Drachen nicht die ganze Stadt verwüstete. Und dann kam Georg angeritten, der edle Ritter, und hat den Drachen erst einmal mit der Lanze gestochen, sodass der Drachen zu Boden fiel. Und dann hat er die Königstochter veranlasst, nach einer anderen Version der Sage, dass sie mit ihrem Gürtel dem Drachen den Gürtel um den Hals legt und den Drachen in die Stadt schleift, zum Beweis dafür, dass alle Stadtbewohner sehen, dass der Drache erlegt ist. Und das finde ich deswegen so lustig, kann man nicht sagen, weil es eine grausame Geschichte ist, aber so interessant. Es gibt nämlich ein Tafelbild, ein Gemälde, wo die Königstochter dargestellt ist. In dem Fall ist es die heilige Ursula, die heißt nämlich, und auch die Margarete werden da teilweise ins Spiel gebracht. Also eine weibliche Heilige, die so einen ganz kleinen Drachen zu ihren Füßen hat, an so einer Leine quasi, wie so ein Schoßhündchen. Und das ist also der Drache, den der Georg da besiegt hat, und der hat ihn dann auch umgebracht und die Stadt war erlöst und alle haben Georg als Helden, als Ritter gefeiert. Und die Sage geht natürlich weiter, beziehungsweise alles, was man dem Georg so angedichtet hat, er soll auch den Kreuzrittern erschienen sein und soll die Kreuzritter geführt haben quasi.
Die ja auch den Drachen besiegen wollten, den Unglauben sozusagen.
Die wollten auch den Unglauben besiegen, den sie als Unglauben bezeichnet haben und haben da auch fürchterlich gewütet. Aber unter dem Zeichen des heiligen Georg, und deshalb haben die den Georg auch als Schutzpatron erwählt, genau. Die Georgsritter hatten ja als Symbole die weiße Fahne mit dem roten Kreuz drauf. Und interessanterweise, das ist jetzt ein großer Sprung, in Großbritannien gibt es ja zu vielen Festtagen ganz besondere Gebäcke und ganz besonderes Essen. Und da werden so kleine Kekse und kleine Cupcakes gebacken mit weißer Glasur und rotem Kreuz drauf.
Ach.
For St. George's Day. Aha. Weil der heilige Georg ja unter anderem der Schutzpatron von England ist. Der war Schutzpatron von Richard Löwenherz und ist jetzt Schutzpatron von England. Und deswegen heißen die Thronfolger in regelmäßigen Abständen ja auch George mit Vornamen.
Genau. Ist auch ein schöner Name.
Das ist ein schöner Name.
Und er freut sich auch wieder größerer Beliebtheit. Ich glaube, das war so ein, zwei Jahrzehnte lang hat man es gar nicht so getauft. Jetzt ist Georg wirklich wieder da.
Ja, wie überhaupt diese älteren Namen, gell? Und in Bayern ist ja der Schorschi oder der Schuschi. Und in England haben wir schon gesagt, der George. Und in Spanien, muss man dazu sagen, erfreut er sich besonderer Beliebtheit. Der Jorge in Spanien und in Katalonien ist es der Jordi, San Jordi. Der ist auch der Schutzpatron von Katalonien, der heilige Jordi. Und deshalb hat etwas ganz Besonderes von ein besonderer Tag von Katalonien seinen Ausgang genommen, und zwar der Welttag des Buches.
Ach.
Das hat jetzt zwar nichts mit bayerischem Brauchtum zu tun, aber ich finde es so wichtig, dass man auf den Welttag des Buches hinweist, weil es so wichtig ist, dass die Leute endlich wieder Bücher lesen und nicht nur am Handy datteln.
Ja, keine, die von der KI geschrieben werden.
Genau. Und das Interessante ist eben, dass dieser Welttag des Buches genau am Georgstag stattfindet. Und dieser Georgstag, wie gesagt, war in Katalonien, dessen Hauptstadt der Barcelona ist, schon immer so ein kleiner nationaler Feiertag. Und da hat man gefeiert und da hat sich also Blumen und Bücher geschenkt. Und hat es schon in dem regionalen Umfang zum Dia del Libro y de la Rosa erklärt, zum Tag des Buches und der Rosen. Es gibt ja auch eine Geschichte, dass dieses Blut, das Drachenblut, was der Georg vergossen hat, dann zu einer roten Rose wurde und so. Und deshalb diese Rose, die man sich da schenkt. So, und dann hat im Jahr 1927 ein Schriftsteller versucht, das Marketing für Bücher, also die Werbung für Bücher ein bisschen zu forcieren, und hat tatsächlich am 23.04., was der Todestag von zwei großen Schriftstellern ist, von Shakespeare und von Miguel de Cervantes, dem spanischen Nationalschriftsteller, hat er eine große Bücheraktion gemacht zur Förderung des Bücherlesens. Und das hat sich dann so verbreitet, dass vor ein paar Jahrzehnten, als ich in Barcelona eine Weile war, überall die ganze Stadt an diesem Tag voll mit Bücherständen und Rosenständen ist. Und traditionell war es so, der Mann schenkt der Frau eine Rose an dem Tag und die Frau schenkt dem Mann ein Buch ab. Diese Ungerechtigkeit ist schon lange aufgehoben. Man schenkt sich gegenseitig Bücher und Rosen. Mhm. Und vor einigen Jahrzehnten, erst 1995, fand die UNESCO das so genial, diesen Tag zur Förderung des Bücherlesens, dass sie den zum internationalen Welttag des Buches erklärt hat. Und der ist eben auch übermorgen am Georgstag, am 23.04.
Was für eine bezaubernde Idee. Stell dir mal vor, wir würden uns übermorgen alle ein kleines Buch schenken. Ein schönes Taschenbuch. Und sag, du, das habe ich gern gelesen. Schau, das ist für dich. Lies es doch, es wird dir gefallen.
Genau, fände ich wunderbar.
Toll, oder?
Ja, das ist eine super Idee und das wollen wir hiermit in die Welt schicken, würde ich mal sagen. Mhm. Aber zurück zum Georg. Er weiß natürlich viel Brauchtum auch gibt rund um den beliebten Georgstag, der auch in Bayern natürlich sehr beliebt ist. Es gibt wahrscheinlich in jeder Familie oder in weiterer Familie immer einen Georg oder einen Schorsch. Oder
bei uns auch.
Gell, bei uns
freilich
auch.
Haben wir einen.
Genau. Und zwar hat man früher gesagt, das war früher so eine eigentlich so ein Tag des Frühlingsbeginns, wo man gesagt hat, der Georg, da bricht der Frühling aus, da bricht der Frühling an. Deshalb gibt es auch viele Georgi-Ritte, die jetzt nicht alle am Georgstag stattfinden, sondern an unterschiedlichen Tagen. Das hat aber mit den modernen Verhältnissen zu tun, dass es einfach nicht mehr so viele Pferde gibt, dass an jedem Ort die Leute am Georgstag mit ihren Pferden
die
zur Georgskirche
sozusagen.
Genau, also die nehmen an vielen verschiedenen Georgi-Ritten teil.
Aber in dem Zeitraum halt, gell?
In dem Zeitraum, manche sind am Ostermontag zum Beispiel, der in Traunstein der Georgi-Ritt ist am Ostermontag in Ascholding bei Drittamszell. Einer, der, soweit ich informiert bin, immer am Georgstag, dem 23.04. stattfindet, ist der am Auerberg bei Bernbeuren. Da ist auch eine ganz geheimnisvolle Georgskirche oben. Also wer die Kirche nicht kennt, der sollte mal auf den Auerberg gehen und diese Georgskirche besuchen.
Jetzt wäre die Jahreszeit dazu, wenn ich diesen Tipp geben darf. Es geht nicht besser, wenn eben unten die Löwenzahnwiesen sind und oben noch die weißen Berge und da die Kirche und dann der Blick.
Der hat man einen Blick.
Es ist unglaublich.
Auf Schier, also man denkt, man hat einen Blick auf die gesamte Alpenkette von dieser Georgskirche aus. Und es gibt auch noch ein Wirtshaus in dem Ort. Also das ist ein wunderschöner Platz für einen Ausflug. Am 23.04. findet da der Georgi-Ritt statt am Auerberg. Und man hat früher gesagt, den Kindern hat man gesagt, Georgi bringt grüne Schuhe. Weil die Kinder ab dem Georgstag wieder barfuß laufen mussten. Also über den Winter haben sie Schuhe gehabt, wenn sie Glück gehabt haben. Und die mussten aber zwecks Schuhschonung ausgezogen werden, wenn es wieder warm wird, in Anführungszeichen. Also wir, glaube ich, wollen jetzt nicht ab übermorgen toujours barfuß laufen.
Aber nicht ganz.
Eben, es kann auch frisch sein.
Ohne Socken vielleicht schon.
Es kann auch frisch sein, aber deswegen haben es früher eben gesagt, Georgi bringt grüne Schuhe, weil die Kinder dann wieder auf der Wiese überall in barfuß gelaufen sind. Und nicht nur auf der Wiese, sondern barfuß in die Schule gegangen und barfuß sonst wohin gegangen. Und man hat auch gesagt, wo am Georgstag die Sonne aufgeht, genau da ist Osten. Das mag jetzt zutreffen oder nicht, aber das zeigt eben auch, dass die Georgsverehrung im Osten entstanden ist und aus dem Osten kommt. Und heute noch ist in Griechenland der Georgos einer der meistverehrten Heiligen, wahrscheinlich nach dem heiligen Nikolaus. Der Georgos, gibt's in Griechenland gibt es wahrscheinlich noch mehr Georgos als bei uns Georg, weil der Name dort auch eben sehr, sehr beliebt ist vom heiligen Georg.
Es gibt wahrscheinlich außer den grünen Schuhen noch ein paar andere Bauernregeln. Es war ja sicher auch einfach ein Lostag im Bauernkalender, weil eben, wie du schon eingangs gesagt hast, eigentlich ging so offiziell ein bisschen der Frühling an.
Genau, das war ein Frühlingsbeginn und also ein inoffizieller Frühlingsbeginn, aber es war teilweise eben auch so, dass die, dass es ein Einstell- und Ausstelltag für Hirten, für saisonale Arbeitskräfte war, die dann mit den Tieren wieder auf die Weide gezogen sind, dass Zinszahlungen gemacht werden mussten. Also das war ein wichtiger Lostag, wie du sagst, und damit auch ein Tag für Bauernregeln. Und zum Beispiel heißt es, weil wir vorhin schon über die Kälte gesprochen haben, die es teilweise noch gibt, St. Georg kommt nach alten Sitten auf dem Schimmel angeritten. Das heißt, dass es öfter noch schneien kann am Georgstag. Also jetzt soll es ja warm werden, aber das ist vermutlich der Klimawandel, weil wir haben ja in unserem Leben auch schon erlebt, dass es Ende April, Anfang Mai noch schneien kann und frieren und sehr kalt ist.
Im Allgäu hat man immer gesagt, es gibt keinen Monat, in dem es nicht schneien könnte. Natürlich nicht herunter ins Tal, immer dann auf den Berg
oben,
ist schon klar.
Auf den Nebelhorn, ja,
also
genau.
Ich weiß es auf jeden Fall. Also August würde ich, naja, nö, haben wir auch gehabt. Also es gab wirklich, in jedem Monat hätte es sein können, dass ein bisschen Schnee gekommen ist.
Ja, das immer. Kann ich mir gut vorstellen.
Nicht viel, aber so mal so ein kleiner Kälteeinbruch war immer drin, das ganze Jahr.
Ja, das glaube ich. Auch bei uns auf den Bergen, also ich weiß von einer Almerin, die auch schon von Fotos von August-Schnee mir geschickt hat, der zwar nach zwei Tagen wieder weg
klar,
ist.
Ja, klar, der ist auch nach ein paar Stunden zum Teil weg.
Ja, aber da stehen die Viecher dann vollkommen erstaunt und suchen das Gras sozusagen. Nee, also dieses Jahr wird es hoffentlich nicht so sein. Aber dann gibt es noch eine schöne Bauernregel, die auf einen folgenden Gedenktag und Namenstag hinweist. Die heißt nämlich, St. Georg und St. Marx drohen oft was Args. Und der heilige Marx ist natürlich der heilige Markus, der bald nach dem Georg seinen Gedenktag hat.
Habe die Ehre heute mit Dorothea Steinbacher. Wir haben uns gerade ausführlich über den St. Georg unterhalten. Und der Nächste, der kommt, ist der, na, eins müssen wir noch nachschieben. Jetzt hätten wir es ja fast vergessen. Am St. Georgstag ist nicht nur Georgi und Welttag des Buches, ist natürlich auch für Bayern und das bayerische Bier ein Welttag. Oh Gott, das darf uns nicht auskommen, gell?
Der Welttag des reinen Bieres.
Ja.
Mit dem Fest zum reinen Bier. Und zwar beruht er auf einer neuen Landesverordnung, die am 23. April 1516 erlassen worden ist in Bayern. Da war der Landshuter Erbfolgekrieg vorbei. Und dann hat es ein allgemein bayerisches Recht, neues Recht gebraucht. Und deswegen gab es eine bayerische Landesverordnung. Und in dieser bayerischen Landesverordnung ist sehr viel geregelt gewesen. Und es hat auch einen Passus zum Lebensmittelrecht da drin. Also es war nicht so, dass 1516 am Georgstag ein bayerischer Herzog beschlossen hat, wir brauchen eine Bierverordnung, sondern das ist nur ein Passus sozusagen in der neuen bayerischen Landesverordnung. Und in diesem Lebensmittelrecht wird geregelt, was beim Bierbrauen verwendet werden darf, also welche Zutaten in so einem Bier vorkommen dürfen. Und zwar heißt da ganz besonders, wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Mhm. So, das ist dieses berühmte Reinheitsgebot von 1516.
Um das wir beneidet werden.
Um das wir beneidet werden. Es ist aber mitnichten so, dass wir seit 1516 nichts außer Gerstenhopfen und Wasser in dem Bier drin haben, sondern kurz nach 1516 wurden auch schon wieder andere Zutaten hineingegeben. Aber es hat sich dann letztendlich doch durchgesetzt, im 19. Jahrhundert. Tatsächlich gab es dann wirklich diese Regelung, die seitdem eingehalten wird, dass nur Gerste, Hopfen und Wasser in dem Bier drin ist. Da fragt man sich, was war denn zwischendurch eigentlich drin? Mhm. Es ist so, dass immer wieder berauschende Kräuterzusätze in das Bier gemischt worden sind. Das waren also Tollkirsche und Bilsenkraut und Seidelbast, die also wirklich tödlich sind, wenn die überdosiert werden.
Und das da hat man gewusst wahrscheinlich, wie viel man da nehmen
das
darf.
Das haben die schon gewusst, aber so wie manche Leute heutzutage noch das reine Bier überdosieren, so wurde damals mit Sicherheit auch mancher Kräuterzusatz überdosiert. Sie haben auch leicht giftige Zusätze reingemischt, wie etwa geriebene Muskatnuss. Da wissen wir ja heute noch, dass Muskatnuss verwenden wir in unseren Speisen zum Würzen, aber zu viel kann sehr schlecht verträglich sein. Ja? Und es waren auch noch andere Kräuter drin. Gundermann war drin, und die wir als Heilkräuter kennen teilweise. Aber weil das eben nicht geregelt war, haben sie gedacht, sie müssen das einmal regeln. Und 1516 haben sie es zum ersten Mal geregelt. Dann hat es sich über Jahrhunderte wieder eingeschliffen, dass jeder irgendwie gemacht hat, was er wollte. Und dann im 19. Jahrhundert ist es endgültig geregelt worden. Bis heute. Es gab dann zwischendurch, hat man außer Gerste natürlich auch Weizen und Roggen verwendet, also andere Getreidearten. Das ist dann zwischendurch wieder verboten worden, in schlechten Zeiten sozusagen, weil man Weizen und Roggen nicht fürs Bier verwenden wollte, sondern zum Brotbacken für die Ernährung der Bevölkerung dringend gebraucht hat. Und deswegen ist es verboten worden, Bier aus Weizen und Roggen zu brauen. Was zwischendurch auch wieder gelockert wurde. Und so kam es dazu, dass Weizenbier hergestellt werden durfte in anderen Zeiten. Also das ist eine eigene Geschichte mit dem Weißbier oder Weizenbier. Das ist ganz was Besonderes gewesen früher. Ja. Und diese Tatsache, dass das erste Reinheitsgebot auf bayerischem Boden in Ingolstadt erlassen wurde, 1516 am Georgstag, feiern die Ingolstädter jedes Jahr mit dem Fest zum reinen Bier. Und das ist dieses Jahr, ich habe es nachgeschaut, vom 24. bis zum 26. April findet das in Ingolstadt statt. Also das
Freitag
ist nächstes
ist
Wochenende.
Dann,
genau. Da gibt es Veranstaltungen, da gibt es natürlich ganz viele Stände von Bierbrauern, die ihre besonderen Biere zum Verkosten anbieten, aber es gibt auch noch irgendwie Unterhaltung und natürlich was zu essen und natürlich sicher auch was anderes zu trinken außer Bier. Mhm. Das Fest zum reinen Bier in Ingolstadt.
Dann kommt jetzt aber der heilige Markus, den wir vorhin schon mal ganz kurz erwähnt haben.
Genau,
der St. als
Georg,
nächster groß erfolgt.
St. Georg und St. Marx drohen oft was Args, haben wir gesagt, weil der Markus nämlich am 25. April seinen Gedenktag hat, seinen Namenstag. Und diese Bauernregel, die sagt ja schon, dass man den Marx in der Bauernregel hat man ein bisschen verkürzt, damit er sich reimt. Aber es gibt ja auch einige Personen, darunter auch Bekannte, die Marx mit X am Ende als Nachnamen tragen.
Ja.
Und das kommt auch vom heiligen Markus. Das ist einfach der verkürzte Markus, weil man in Bayern das gerne ein bisschen geschlampert ausspricht. Da sagt man nicht Markus, sondern der Marx.
Ja, man tut alle Namen so ein kleines und bisschen so verballhornen.
Und verkürzen, genau. Und so hat sich auch die Schreibweise mit X am Ende entwickelt. Und so heißen viele Personen Marx mit X am Ende. Die gehen auch auf den heiligen Markus zurück. Interessanterweise kommt der heilige Markus als Taufname in Bayern relativ, muss man sagen, selten vor in den letzten Jahrhunderten. Also es gibt wesentlich mehr Johann, Josef, Franz, Georg, haben wir schon gehabt. Und der Markus ist erst in letzter Zeit so richtig zum Erblühen gekommen bei uns. Woanders aber ist er außerordentlich beliebt, nämlich vor allem in Italien.
Marco.
San Marco, Sie. Genau. Mhm. Was uns automatisch nach Venedig führt. Und in Venedig ist der heilige Markus ja der Schutzpatron der ganzen Stadt. Der Markus mit dem Löwen, den Markus Löwen kennt auch jeder, der schon mal in Venedig war, weil der wirklich von jedem zweiten Haus und von jeder dritten Kirche entgegen lacht. Also das ist das Attribut, der geflügelte Löwe mit dem Buch in der Hand, hätte ich mal gesagt, mit der, die Pfote oder auf dem Buch sozusagen, genau. Das ist der geflügelte Markuslöwe, der dem Evangelisten Markus als Attribut zugeteilt ist, auch in der Bibel, auch in Venedig. Weil sich Venedig wesentlich auf den heiligen Markus stützt in seinem Selbstverständnis. Venedig war ja so ein Sumpfdorf, muss man jetzt mal abfällig sagen, in grauer Vorzeit. Dann haben sie die Sümpfe trockengelegt und die Malaria ausgerottet und haben eine schöne Glasbläserindustrie auf Murano ins Leben gerufen. Sie hatten aber keinen Heiligen, der dieses Imperium, was die Dogen quasi vor sich sahen, legitimiert hätten. Und deshalb haben sie in Alexandria, in Byzanz, die Reliquien, den Leichnam des heiligen Markus geklaut, muss man sagen. Es hieß zwar, der muss in Sicherheit gebracht werden vor den Muselmanen, hieß es damals. Aber Tatsache ist, dass vermutlich die Dogen venezianische Kaufleute beauftragt haben, diesen renommierten Leichnam oder die Reliquien des heiligen Markus heimlich bei Nacht und Nebel zu rauben und nach Venedig zu überführen. Der heilige Markus war ja Evangelist, also nicht irgendein unbedeutender Heiliger, sondern einer der vier Evangelisten. Und tatsächlich haben die dann im 8. 9. Jahrhundert diese Reliquien geraubt und nach Venedig überführt. Im Nachhinein hat man dem heiligen Markus dann noch angedichtet, dass er zu Lebzeiten schon in den Sümpfen von Venedig missionarisch tätig gewesen sein soll.
Freilich.
Um das Ganze irgendwie auf eine Grundlage zu stellen.
Aber cleverer stimmt. Schachzug.
Cleverer Schachzug, die Dogen waren nicht blöd, genau.
Nein.
Und dann haben sie also sich im Besitz des heiligen der Reliquien gebracht und haben eine große Kirche drüber gebaut und diese Kirche ist 100 Jahre später schon wieder abgebrannt. Und dann hat man Gott sei Dank zufällig die Gott sei Dank nicht verbrannten Reliquien des heiligen Markus wieder aufgefunden und hat noch eine viel größere Kirche gebaut, nämlich den Markusdom, so wie wir ihn heute kennen, der ja prächtigst ausgestaltet ist. Also wenn man da mal drin ist und es sind nur goldglänzende Mosaiken mit sämtlichen Heiligen, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Und das schöne Blau dabei, wow, wunderschön.
Gold und Blau und wenn man da so drin sitzt und Richtung Altar schaut, dann ist da vorne über dem Altarraum die große Kuppel und in den Zwickeln dieser Kuppel sind die vier Evangelisten abgebildet. Und natürlich links direkt in der Sichtachse des Publikums, also der Gläubigen sozusagen, ist zufällig der heilige Markus mit seinem Löwen abgebildet. Und die anderen drei Evangelisten in den anderen Zwickeln mit ihren Attributen, nämlich der Matthäus, der Johannes und der Lukas. Der Lukas hat ja einen Stier dabei, der Matthäus hat einen Engel dabei oder einen Menschen und der Johannes hat den Adler dabei. Diese vier Evangelistensymbole, jetzt fragen sich viele Leute, woher die eigentlich kommen, wieso der Markus einen Löwen dabei hat. Die wurden zum ersten Mal schon im Alten Testament erwähnt. Diese vier Attribute, diese vier Tiere in Anführungszeichen. Es wurde aber noch nicht gesagt, wem genau welches Attribut zugeordnet ist.
Aber das sind doch die vier Elemente letztendlich, oder? Wasser.
Man kann auch sagen, es sind die vier Elemente. Wasser, man kann das in viele verschiedene Richtungen deuten.
Ja, Wasser,
aber später dann im frühen Christentum hat man versucht, die den einzelnen Evangelisten zuzuordnen und hat dann ganz einfach relativ weit hergeholt die Anfangszeilen des jeweiligen Evangeliums dafür verwendet. Also man muss dazu sagen, die vier Evangelisten, die ich gerade aufgezählt habe, haben in vier Evangelien quasi das Neue Testament geschrieben, ab dem Zeitpunkt, wo Jesus auf der Welt war und gewirkt hat. So. Und einer davon ist eben der Markus. Und in den Anfangszeilen bei ihm lautet es, wie ein Prediger in der Wüste. Mhm. Und dann geht's weiter. Und dieses Wort Wüste hat dazu geführt, dass man sofort den Löwen assoziiert hat, der ja mitnichten in der Wüste lebt. Aber wie auch immer, man hat den Löwen assoziiert und hat damit den Löwen dem heiligen Markus zugeordnet. Und das ist natürlich toll, dass die Venezianer dann nicht nur den Markus, nämlich einen bedeutenden Heiligen, hatten, sondern auch noch den Löwen als Attribut. Wenn die jetzt also einen Adler gehabt hätten oder irgendein so ein Stier, das wäre also weit weniger eindrucksvoll gewesen als so ein prächtiger Löwe.
Ja, der König der Tiere.
Der König
auch
der Tiere.
Haben wir wieder die Verbindung, wir sind hier die Mächtigen. Waren sie auch, waren sie ja über Jahrhunderte lang natürlich, diese Stadt, ja.
Und über Jahrtausende ist ja schon, auch in vorchristlicher Zeit, galt der Löwe ja schon als Krafttier, als mächtiges Tier, als eins, was siegreich ist. Und das kam den Dogen gerade entgegen. Und so haben sie ganz Venedig mit Markus-Symbolen und mit dem Löwen tapeziert sozusagen. Wobei es ganz interessant ist, auf dem Markusplatz stehen ja zwei Säulen und auf den zwei Säulen ist auf einer ein Löwe und auf dem anderen der heilige Theodor, der da auch mitgemischt hat in Venedig. Und dieser Löwe, dieser Markus, angebliche Markus-Löwe auf der einen Säule, kommt nach Materialuntersuchungen, kommt eigentlich aus China, hatte früher Hörner und war irgendwann mal so eine alte chinesische Drachenfigur
das
sozusagen.
Konnte man nachweisen mit Materialien.
Das konnte man durch diese Materialanalysen nachweisen und auch dadurch, dass offenbar da Hörner abgeschlagen wurden. Also das ist eine sogenannte Spolie wahrscheinlich, ein geraubtes Stück, was die Venezianer da einfach eingebaut haben. So wie im gesamten Markusdom findet man ja überall Spolien oder geraubte Altertümer, die sie auf ihren Feldzügen einfach mitgehen haben lassen und dann in ihren Markusdom eingebaut haben und teilweise umgewidmet haben.
Aber bis China, kann das was mit Marco Polo zu tun haben? Man weiß
mag
es
sein,
nicht. Ja.
Mag sein, wer weiß, wo sie die hergehabt haben. Auf jeden Fall haben die ja internationale Handelsbeziehungen gepflegt und haben natürlich im Lauf der Jahrhunderte, eigentlich muss man sagen, seit dem Raub der Reliquien des heiligen Markus aus Byzanz, an Selbstbewusstsein enorm gewonnen und haben sich ja aufgeschwungen zu einer der wichtigsten Seefahrer und Handelsmächte in Venedig und haben eben ihre Legitimation auf den heiligen Markus gesetzt, der angeblich sowieso schon in Venedig zugange war und deshalb nach Venedig gehört und deswegen haben sie ihm den Dom gewidmet und haben sich unter den Schutz des heiligen Markus gestellt. Bis heute.
Und in unserem Leben, im bäuerlichen Leben oder im bayerischen Leben, der Markus, außer dass viele Kinder danach getauft worden sind und wieder werden, spielt er da irgendeine Rolle, lostagsmäßig, bauernregelmäßig?
Es gibt Bauernregeln, weil natürlich der Tag des heiligen Markus bekannt war und weil er natürlich eben auch so ein Frühlingstag ist. Zum Beispiel heißt Bauern um Markus schon die Schwalben, gibt's viel Futter, Korn und Kalben. Oder ist auf Markus die Buche grün, gibt's ein gutes Jahr. Das sind aber Bauernregeln, die man genauso mit dem Georgstag in Verbindung bringen könnte. Also das ist einfach ein Frühlingstag. Aber besonders beliebt und verbreitet ist der heilige Markus ja in der Gegend, in der du daheim bist, nämlich auf der Insel Reichenau.
Da gibt's ja, das ist ein bisschen weiter drunten noch, aber fast.
Aber die Richtung stimmt.
Ich kann nicht ganz hinschauen. Siehst du, das ist die Neigung der Erdhalbkugel, nimmt mir den Blick von
die
genau aus.
Die Richtung stimmt.
Ja, die Richtung stimmt, ja.
Da ist nämlich, da gibt es ein bedeutendes Münster auf der Insel Reichenau. Schon sehr lang gibt es das und das heißt St. Maria und Markus. Das ist also der Mutter Gottes und dem Markus geweiht, weil die nämlich auch Reliquien des heiligen Markus besitzen, die sie im 8. 9. Jahrhundert hat der damalige Abt oder Vorsteher die aus Venedig mitgebracht. Da haben sie ihm tatsächlich ein paar Reliquien abgegeben. Das wurde damals ja gern gemacht, weil jeder gern so bedeutende Reliquien gehabt hat. Und der hat die auf die Insel Reichenau gebracht und seitdem ist es Münster Maria und Markus geweiht.
Lohnt übrigens auch einen Besuch, nicht nur jetzt in dieser Jahreszeit. Der heilige Markus haben wir gerade gehabt. Aber es gibt ja heute auch einen, gell? Den müssten wir vielleicht auch noch kurz erwähnen.
Ja, heute.
Heute, genau, auf den Tag.
Heute heilige Konrad. Namenstag. Ja. Heute Namenstag hat der heilige Konrad von Patzham, der immer noch von vielen Menschen sehr verehrt wird. Der wird vor allem in Altötting verehrt, weil er in Altötting viele, viele, viele Jahre an der Pforte von dem St. Anna-Kloster saß. Von 1852 bis 1893, fast jeden Tag, das sind 41 Jahre, saß er als Mönch, als Kapuzinerbruder an der Pforte des St. Anna-Klosters in Altötting. Geboren ist er eigentlich in Patzham bei Bad Griesbach, deswegen ist sein Beiname Bruder Konrad von Patzham, weil es ja auch andere Konrads gibt. Und sein Verdienst oder seine Wundertaten sind eigentlich zu Lebzeiten nicht sehr viele, sondern er wurde sehr schnell heilig gesprochen und hoch verehrt, weil er einfach 40 Jahre geduldig an der Pforte saß und die Wallfahrer in Altötting betreut hat. Die wurden ja damals vom St. Anna-Kloster, von den Kapuzinern aus betreut. Und er war geduldig, hat sich um die Kinder gekümmert, hat sich um die Armen gekümmert, hat für jeden ein gutes Wort gehabt und saß da fast jeden Tag 12 Stunden. Und das ist natürlich auch eine Leistung. Ist dann auch begraben worden, bestattet worden in dem St. Anna-Kloster. Das ist umbenannt worden nach seinem Tod zu seinen Ehren in Bruder-Konrad-Kloster. Ist immer noch am Kapellplatz und man kann da reingehen in dem Umgang, in dem ehemaligen Kreuzgang. Gibt es eine Nische zu dem Hauptraum, zu dem Hauptschiff von der St. Anna-Kirche, wo ein kleines Fensterle ist und da kann man genau auf den Sarkophag schauen, auf den gläsernen Sarkophag, in dem seine Reliquien liegen, seine sterblichen Überreste liegen. Und da ist die sogenannte Bruder-Konrad-Kapelle, die übersät ist mit Dankesbezeigungen, mit Votivbildern, mit Zettelchen, mit Rosenkränzen, die Leute da niederlegen. Und auch mit Zetteln, wo die Menschen ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, ihre Bitten an den heiligen Bruder Konrad von Patzham richten. Und da gibt es immer noch unglaublich viele Menschen, die auf ihn vertrauen. Und man sagt ihm auch Wundertaten nach seinem Tod nach. Da soll es ein Mädchen gegeben haben, was nicht gehen konnte und was dann, nachdem der Vater immer wieder inbrünstig zum Bruder Konrad von Patzham gebetet hat, dann plötzlich aufgestanden ist und gegangen ist. Elise hieß sie, glaube ich, mit Vornamen.
Elise.
Und das sind dann Wunder, die sich ereignet haben und die den posthumen Wirken von Konrad von Patzham zugesprochen werden. Also der wird immer noch verehrt. Es gibt auch einen Bruder Konrad Brunnen, der an der Ecke vom Kapellplatz ist. Und wo immer Wasser rausfließt, und dieses Wasser ist zwar, wie mir versichert wurde von den Altöttinger Stadtwerken, ist zwar Altöttinger Leitungswasser, aber es fließt über eine Fingerreliquie des heiligen Konrad von Parzham. Es wird von vielen Menschen verehrt. Ich habe selber erlebt, dass Menschen mit kranken Angehörigen zu diesem Brunnen, zu diesem Wasser kommen und das Wasser abfüllen und mit nach Hause nehmen und darauf vertrauen, dass dieses Wasser Wunder wirken kann und heilsam ist und heilkräftig ist. Also der Bruder Konrad von Parzham, der 41 Jahre lang 12 Stunden am Tag an der Pforte vom jetzigen Bruder-Konrad-Kloster in Altötting saß, ein Heiliger, der am 21.04., also am heutigen Tag, Namenstag hat und immer noch hoch verehrt wird.
Vielen Dank, liebe Dorothea, bis hierhin. In der nächsten Stunde sprechen wir dann aber über den Wonnemonat und was er alles mitbringt an Brauchtum und an Schönheiten und an Besonderheiten. Vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast ist heute unsere Brauchtumsexpertin, die Dorothea Steinbacher. Und wir werden uns gleich darüber unterhalten, warum der Mai der Marienmonat ist. So, meine liebe Dorothea, der Mai, der Marienmonat.
Von allen Mai geliebt. Ist der Marienmonat, besonders in Bayern, weil er in Bayern nämlich mit einem Marienfest beginnt und mit einem Marienfest endet. Seit nicht allzu langer Zeit ist der 1. Mai der Gedenktag nicht nur von Josef dem Arbeiter. Da hat die Kirche dem Tag der Arbeit, dem weltlichen Tag der Arbeit, auch noch etwas Kirchliches entgegengesetzt, sondern in Bayern eben auch der Tag der Patrona Bavaria, der Schutzpatronin Bayerns. Maria ist ja die Schutzpatronin Bayerns ganz im Besonderen. Und am 31. Mai gedenkt man der beiden Frauen in der Hoffnung, also Maria in der Hoffnung in Anführungszeichen, die sind beide schwanger, Maria und Elisabeth. Maria hat eben gerade die Begegnung mit dem Engel Gabriel gehabt und ist quasi frisch schwanger. Die Elisabeth ist schon länger schwanger mit dem Johannes dem Täufer. Und das ist die Szene, die man als Maria-Heimsuchung bezeichnet. Die hat früher, war die auf Anfang Juli datiert, am 2. Juli, wenn ich mich recht erinnere, war Maria-Heimsuchung. Da beziehen sich auch viele Wetterregeln noch drauf. Dann hat man aber festgestellt, dass nicht am 2. Juli die schwangere Elisabeth, die mit dem Johannes dem Täufer schwanger war, sich treffen kann, wenn am 24. Juni schon Johannes der Täufer geboren wird. Und dann hat man das Fest einfach nach vorne verlegt, weil die Elisabeth ja noch schwanger ist. So, am 1. Mai Patrona Bavaria, am 31. Mai Maria geht übers Gebirge, Maria Heimsuchung. Und dazwischen der Marienmonat, der wirklich der Gottesmutter Maria geweiht ist. Und man hat früher gesagt, der schönste aller Monate mit der schönsten aller Heiligen. Also die Maria wird hier auch zur Frühlingsgöttin, weil sie den gesamten üppigen Frühlingsmonat dominiert. Also den April hat man noch den Männern überlassen, dem Georg, dem Georg und dem Marx, die oft was Args bringen. Und der Mai, der nur wirklich weitgehend frostfrei ist und Blüten hervorbringt und die Tiere können wieder raus, die Menschen haben wieder mehr zu essen. Den hat mir der Mutter Gottes geweiht. Und zwar seit christlicher Zeit. Und die Maria hat quasi da einfach die Rolle von vorchristlichen Göttinnen übernommen, insbesondere von der Frühlingsgöttin, von der römischen Frühlingsgöttin Maia, von der Mai ja auch seinen Namen hat bis heute. Also da hat man einfach die Maria statt der Maia eingesetzt und die Maria hat damit quasi alle Funktionen dieser Frühlingsgöttin Maia übernommen. Und es gibt die Maiandachten, insbesondere in Bayern. Die erste Maiandacht hat sogar in München stattgefunden. Die erste Maiandacht auf deutschem Boden, 1841 in München im Heidhauser Kloster der Frauen vom Guten Hirten. Und bis heute treffen sich im Mai in regelmäßigen Abständen die Menschen entweder in den Kirchen zu einer Andacht oder auch in den Fluren vor Wegkreuzen und Schauerkreuzen oder kleinen Martal, kleinen Kapellen. Die Anlieger schmücken da teilweise schön mit frischen Blumen und dann trifft sich das Dorf einfach um da eine Maiandacht zu halten. Gleichzeitig sind es natürlich die Vorboten dieser Flurumgänge, ja, dass man also rausgeht in die Natur zwischen die Felder, wo ja das Getreide schon am Wachsen ist und die Feldfrüchte am Wachsen sind und wo man einfach hofft, dass es eine gute Saison wird, dass es alles wächst, dass es keine Unwetter gibt. Und da ist der Mai der erste Monat, wo man wirklich rausgeht, diese Bittgänge veranstaltet und Flurumgänge. Insbesondere dann natürlich in der Woche vor Christi Himmelfahrt. Das ist die sogenannte Bittwoche oder Schauerwoche dann, die ja auch im Mai stattfindet. Aber der gesamte Mai, wie gesagt, ist unter dem Motto Marienmonat Mai der Natur, dem Frühling und diesem Aufblühen und der Hoffnung auf ein fruchtbares neues Jahr gewidmet. Und damit der Mutter Gottes.
Es passt ja auch wirklich sehr schön zusammen.
Es passt wunderbar zusammen. Und auch die Menschen gehen natürlich wieder raus. Mhm. Und es gibt den Maibaum, der immer am 1. Mai oder um den 1. Mai aufgestellt wird. Der ein ganz weltliches Fest eigentlich. Der seit alter Zeit, es gibt dieses berühmte Bruegelbild, wo Maibäume schon aufgestellt sind in den Niederlanden des 16. 17. Jahrhunderts. Und auch Zeugnisse aus dem heutigen Deutschland, wo Maibäume abgebildet sind. Und es gibt Feste, in denen dieser alte Brauch, dass man einfach etwas Grünes sich ins Haus holt, etwas Grünes, wo jetzt die Blätter sprießen, ins Haus holt. Das sieht man dann auch an den Fronleichnamsprozessionen nach Pfingsten, wo dann grüne Birkenbäumchen aufgestellt werden. Also diese Freude und Freude über das Ergrünen der Natur zieht sich durch den gesamten Mai. Und der Maibaum wird dann oft als Phallus-Symbol gedeutet, der also für die neu erwachte Fruchtbarkeit und Lust auch bei den menschlichen Beziehungen steht. Das sind alles Spekulationen, das weiß man nicht. Aber der Maibaum ist natürlich auch Anlass zu vielen Aktionen. Es gibt den Tanz in dem Mai, da tanzt man um den Maibaum herum. Es gibt einen Maitanz auch ohne Maibaum. Es gibt das Maibaumkraxeln, was früher sehr beliebt war. Das gibt es angeblich an manchen Orten immer noch, dass man also einen Maibaum, der natürlich dann ohne Daferl ist. Bei uns kennt man den Maibaum mit der Daferl und auf den Täfelchen, die auf dem Maibaum angebracht sind, sind so die Handwerker, die im Dorf tätig sind, abgebildet und Mann und Frau und so, dass jeder im Dorf sich repräsentiert fühlt. Aber es gibt auch diese einfach abgeschälten Fichtenstämme, wo dann oben vielleicht noch der Wipfel dran gelassen ist und wo oben unterhalb vom Wipfel ein grüner Kranz angebracht ist, oft mit bunten Bändern, die da so flattern. Und bei dem Maibaumkraxeln, das war tatsächlich ein Wettbewerb unter den jungen Burschen, die versucht haben, an diesem durchaus glatten, abgeschälten, hohen Fichtenstamm hochzukraxeln. Und da mussten die natürlich einen Preis dafür kriegen. Und dieser Preis war früher ganz oben am Wipfel angebracht. Den mussten die sich quasi selber runterholen.
Kennst du denn den Brauch des Maierlen? Das ist so im, ja, je nachdem, mittelschwäbischen Raum. Sagt dir das was, Maierlen?
Ich kenne den Brauch, dass die Männer ihren Liebsten einen Maibaum stecken, einen Maibaum setzen. Ich kenne den Ausdruck Maierlen nicht, aber das ist
da bei uns. Das finde ich hübsch,
Maierlen. Der schwäbische Ausdruck fürs Maibaumstecken.
Oder was ich noch weiß aus meiner Kindheit, das war eigentlich ein bisschen verpönt, weil man hat es nicht gut weggebracht dann von der Straße. Da haben meistens die Burschen nicht zu ihrer Liebsten sozusagen, sondern sie haben Verbindungen öffentlich gemacht, Liebesbeziehungen oder Leute, die miteinander ein bisschen gespuzzelt haben. Oder die haben dann mit weißer Farbe einen Strich gezogen vom Haus des Mädchens zum Haus des Mannes. Und wie gesagt, die zwei wollten das bestimmt oft gar nicht, dass man das so öffentlich gemacht hat. Und da gab es mehr als eine Mutter oder einen Vater, der dann in der Früh vom 1. Mai gestanden ist und versucht hat, das wegzuschruppen vor der Straße, damit das Mädel nicht in Verruf kommt.
Nein, das kann man sich vorstellen. Ja, ich habe das gehört. Bei uns gibt es das nicht. Ich kenne es aus meiner Kindheit nicht aus dem Dorf. Aber das gibt es in verschiedenen Regionen. Ja. Es gibt es auch Richtung Niederbayern, Oberpfalz. dass da Leute, heute wird man sagen, geoutet werden.
Ja, ja, genau.
Dass also heimliche Verbindungen öffentlich gemacht werden. Oder auch, was ich ganz garstig finde, dass junge Frauen, die denen man irgendwie was nachsagen will, die sogenanntes unsittliches Verhalten oder die man irgendwie brandmarken möchte, dass man denen einen Schandmein setzt, dass man also nicht wie üblich, dass ein verliebter Bursch seiner allerliebsten ein kleines Maibäumlein entweder aufs Dach oder vors Haus oder vors Fenster steckt, ein bisschen verziert so, sondern dass die Burschen sich zusammentun und einer jungen Frau, die sie vielleicht einfach abgewiesen hat, an der sie sich rächen wollen, einen vertrockneten Baum vors Haus setzen.
Das war das für die öffentliche Brandmarkung.
Diese öffentliche Demütigung und diese öffentliche Brandmarkung. Und das ist etwas, was es hoffentlich nicht mehr gibt, weil das ist ganz was Args. Aber wie gesagt, das ist die soziale Kontrolle in den Dörfern. Das ist schön, das kann auch lustig sein und es kann aber auch nicht schön sein. Aber schön ist es natürlich, wenn die Burschen, was an vielen Orten heutzutage noch üblich ist, wirklich ein ganz netten kleines grünes Bäumlein mit bunten Bändern verziert und mit Blümchen verziert, der Liebsten vors Haus setzen am 1. Mai.
Wir haben gerade gehört, dass die Burschen ihrer Liebsten am 1. Mai oder in der Nacht zum 1. Mai so ein kleines Maibäumlein aufstecken, um zu zeigen, dass sie ihr wohlgesonnen sind. Es gibt auch Hungerbäume. Das kenne ich aus meiner Region gar nicht. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Hungerbäume sind bei uns in der Region ganz modern in Mode gekommen, muss man sagen. Es gibt eigentlich, obwohl es oft als uralte Tradition angeblich behandelt wird, gibt es da keine Nachweise, dass es tatsächlich so ist. Also ich muss jetzt erstmal erklären, was es ist. Ein Hungerbaum wird von den Freunden oder der Dirndl und Burschenschaft für ein unverheiratetes Paar aufgestellt. Also das wären, ohne dass sie das bestellt haben, stellt man ein Paar, was unverheiratet zusammenlebt, dem stellt man einfach einen ganz kreislichen, vertrockneten, riesigen Fichtenbaum in den Garten mit allerlei Unrat dran. Also lauter Müll, Alz, Kraffee hängen die dahin und das schaut wirklich richtig schier aus. Und da gibt es dann verschiedene Auflagen. Das ist natürlich alles ein Riesengaudi, angeblich. Ja. Und da gibt es dann diese Auflagen, die müssen innerhalb von 7 Jahren heiraten. Und wenn sie heiraten, dann wird der kreisliche Baum wieder abgeholt. Und jedes Jahr, wo sie nicht verheiratet sind, müssen sie an die Burschenschaft oder an die Freunde, die das aufgestellt haben, so und so viel Schnaps abliefern oder die einladen.
Das hört sich doch ganz so an, als ob man da ein bisschen Getränke abgreifen will.
Das hört sich nach so einer Aktion an, genau. Und es wird ganz oft, wenn es beschrieben wird, dann heißt es immer, das ist die uralte Tradition des Hungerbaums. Aber das ist keine uralte Tradition. Es gibt die Tradition, die wir vorher ja schon besprochen haben, dass teilweise jemandem, dem man schaden möchte, eine junge Frau, die man bloßstellen möchte, der hat man einen vertrocknetes Maibäumchen vors Haus oder aufs Dach gestellt. Und das ist schon eine Tradition. Aber früher war es ja nicht so, dass mengenweise unverheiratete junge Paare zusammengelebt haben. Das hat es ja einfach gar nicht gegeben. Ja. Und da wurde das jetzt wieder ausgegraben. Und ich finde es sehr bezeichnend, als Volkskundlerin sehr bezeichnend, dass es quasi ein relativ moderner Brauch ist, der aber doch eine uralte Tradition quasi der sozialen Rügebrauchs aufgreift. Das ist ja wie das Haberfeldtreiben sozusagen. Das ist ein klassischer sozialer Rügebrauch, weil die soziale Kontrolle in solchen dörflichen Strukturen einfach noch da ist. Und weil man zwar inzwischen scherzhaft sagt, denen stellen wir so einen kreislichen Hungerbaum im Garten, aber es ist ein für alle sichtbares Zeichen dafür, dass da ein unverheiratetes Paar lebt. Also eigentlich ist es eine uralte Tradition, jemanden öffentlich dafür anzuprangern, dass sie nicht verheiratet sind für seinen Lebensstil. Ja. Mhm. Das sind die Hungerbäume, die eigentlich auf der Tradition dieser Schandmaien oder Schandbäume beruhen. Aber das ist nur eine kleine Abweichung von dem eigentlich sehr schönen Weinbrauch und Maibaum.
Aber Brauchtum verändert sich natürlich immer wieder.
Verändert sich immer wieder, und das ist auch wichtig, dass du das sagst und dass man das immer bedenkt, weil es ja viele Menschen gibt, die sagen, das haben wir noch nie gemacht und deswegen machen wir es jetzt auch nicht. Und der Brauch ist das, was früher so war. Aber Brauchtum hat sich immer schon verändert. Ja. Und wenn Brauchtum sich nicht verändert, dann gilt der alte Spruch, Brauchtum zu bewahren, besteht nicht darin, die Asche anzubeten, sondern das Feuer weiterzugeben. Und so ist es tatsächlich. Also Brauchtum muss gelebt werden und natürlich verändert sich Brauchtum. Das ist logisch mit der Zeit, mit der modernen Zeit, mit neuen Umständen verändert sich auch das Brauchtum. Ich meine, früher haben sie sich an Kirchweih getroffen, vor allem um zu essen und zu trinken, unmäßig zu essen und zu trinken, bis ihnen schlecht war. Und bis sie nicht mehr vorwärts konnten, 3 Tage lang, weil sie einfach das ganze Jahr chronisch zu wenig zu essen bekommen haben. Mittlerweile müssen wir uns an Kirchweih nicht mehr treffen, um endlich mal ausführlich zu essen und zu trinken. Also das macht keinen Sinn mehr. Und deswegen muss der Brauch sich ein bisschen ändern. Ja? Und so ist es mit vielen Bräuchen, dass man einfach das Feuer weitertragen muss und die Begeisterung dafür, Brauchtum zu kennen, das ist mal das Erste, und Brauchtum weiterzutragen. Aber man muss auch zulassen, dass sich das Brauchtum ein bisschen verändert, wenn sich die Zeiten einfach ändern. So, nach dieser Ansprache zum Dienstag.
Sprechen wir über die Walpurgisnacht.
Das ist nämlich auch wieder eine Gaudi, die teilweise in eine Nicht-Gaudi ausartet. Also die Walpurgisnacht, muss man dazu sagen, das ist traditionell die Nacht vom letzten Apriltag auf den 1. Mai-Tag, also vom 30. April auf den 1. Mai. Das ist eine sogenannte Freinacht, hat man es früher genannt. Ja. Eine Freinacht, wo sich auch wieder die jungen Burschen bemüßigt fühlen, lauter Blödsinn anzustellen, der ansonsten verboten ist. Und in so einer Freinacht darf man das. Das geht von harmlosen Streichen bis Gartentür aushängen und Gartentür ein paar Sachen
waren
vertragen.
Immer weg bei uns. Aber Gartentür. Wir haben sie auch, weißt du warum? Es gab ja Leute, die haben es weggeräumt, gell? Die haben dann die Tonnen rein und Gartentür. Wir haben gesagt, ein bisschen was lassen wir ihnen, damit es nicht grantig werden. Sollen sie halt die Tür woanders hinschleppen, ist doch wurscht, wir finden es dann schon.
Genau, da müssen nicht mehr Blödsinn anstellen. Oder Radl verdrängen und solche Sachen. Also deswegen haben früher die Leute schon geschaut, dass sie alles, was draußen so lose rumsteht, ein bisschen wegräumen, ein bisschen aufräumen. Und dann ist halt nur relativ harmloser Blödsinn gemacht worden. Also Türl aushängen, Auto mit Klopapier einwickeln und so. Aber es gibt sogar ein Foto, wo es Bauernhof am Mistwong aufs Dach gestellt haben. Und zwar war der so ein bisschen am Hang gelegen, dieser Bauernhof, sodass man von hinten hingekommen ist. Und denen haben es wirklich am Mistwong aufs Dach gestellt. Und es gibt auch, eine Bekannten von mir haben es mal in Fischteich zugeschüttet, was natürlich dazu geführt hat, dass die Fische alle gestorben sind.
Das ist aber nicht lustig.
Also das sind grausige Sachen und ist viel Blödsinn gemacht worden und wird immer noch viel Blödsinn gemacht. Aber das ist die Freinacht, die sogenannte Walpurgisnacht, weil das eine ganz besondere Nacht war und vermutlich eben seit keltischer Zeit. Die Kelten haben ihr Jahr ja in 4 Abschnitte eingeteilt. Und diese in 4 Viertel eingeteilt, zu jeweils 3 Monaten, beziehungsweise in 2 Hälften. Und diese 2 Hälften, das Sommerhalbjahr und das Winterhalbjahr, beginnen das Sommerhalbjahr am 1. Mai mit Beltane, wo also die Kelten groß gefeiert haben, auch Bäumchen aufgestellt haben und getanzt haben und gefeiert und gegessen und gesungen. Und mit Samhain am 1. November, was jetzt zu unserem Allerheiligenfest geworden ist, mit dem Ableger Halloween, was ja auch auf diesem Aberglauben, Geisterglauben in dieser Nacht beruht. Und ich sage deswegen seit keltischer Zeit, weil schon die Kelten eben glaubten, dass in diesen Wendetagen, wo sich sowas so gravierend ändert, also wo das Winterhalbjahr in Sommerhalbjahr übergeht, in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, dass da irgendwie die Tore zum Jenseits offen stehen.
Die Welten sind durchlässig.
Genau, dass da alles anders ist. Ja. Dass da natürlich auch jenseitige Mächte die Möglichkeit haben, in das Diesseits einzudringen. Dass deshalb Geister unterwegs sind. Heute sagen wir noch, da tanzen die Hexen auf dem Blocksberg in der Walpurgisnacht. Also dieser Glauben, dass es eine ganz besondere Nacht ist, eine freie Nacht, wo einem solche Streiche vergeben werden, oder dass die Hexen da auf ihren Besen auf dem Blocksberg fliegen, auf den Brocken im Harz, wo jetzt auch noch gefeiert wird. Deshalb ist es so eine Geisternacht. Seit dem keltischen Beltane vermutlich zieht sich das durch. Und die heißt deshalb Walpurgisnacht, weil die arme heilige Walburga, die eigentlich mit diesem ganzen Unglauben nichts zu tun hat, die arme heilige Walburga bis ins hohe Mittelalter am 1. Mai ihren Namenstag gefeiert, ihren Gedenktag gefeiert hat. Und schon sehr früh hat man aber diesen Tag, diesen Gedenktag verlegt. Also in Eichstätt, wo ihr Grab ist, wird immer noch am 1. Mai auch gefeiert, aber nach dem römischen Generalkalender hat man ihren Gedenktag verlegt auf den 25. Februar. Am 1. Mai war die Übertragung der Gebeine und am 25. Februar war ihr angeblicher Todestag. Also der Gedenktag der Walburga ist jetzt am 25. Februar, aber früher war er am 1. Mai. Und so hat die Nacht den Namen seit dem Mittelalter behalten, die Walpurgisnacht. In Teilen Bayerns hat man auch gesagt, zu diesem Blödsinn hat man auch Philippeln gesagt, weil Philipp und Jakobus auch am 1. Mai Namenstag hatten.
Das kenne ich nicht, den Ausdruck. Interessant. Philippeln.
Doch, bei uns umeinander hat man gesagt, gehen wir zum Philippeln. Und weil eben Philipp und Jakobus bei den Aposteln auch am 1. Mai früher Namenstag hatten, aber weil das eben auch zu diesem Blödsinn des und Unsinn und des Philippelns geführt hat, hat man deren Namenstag auf den 3. Mai verlegt. Also eigentlich gibt es keinen Anlass mehr, aber der Name Walpurgisnacht ist geblieben.
Der Mai, liebe Dorothea, ist ja auch der Wallfahrtsmonat. Da gibt es ganz viele Wallfahrten.
Da gibt es ganz viele Wallfahrten und vor allem auch sehr viele Marienwallfahrten. Aber man ist im Mai allgemein gern gewallfahrtet, weil erstens war es schön.
Draußen, also muss ich sagen, draußen ist schön. Da ist man draußen unterwegs gewesen.
Ja, und es war für viele Menschen früher eine der wenigen Möglichkeiten, einmal rauszukommen von daheim. Man hat ja nicht einfach sagen können, heute fahre ich auf Minger und schauen wir mal die Stadt oder so, sondern da brauchte man einen Grund. Und ein akzeptierter Grund war, wie geht zum Wallfahren. Weil man natürlich wie bei den Bittgängen und Flurumgängen um eine gute Saison für das Wachstum, für das Getreide und Gemüse bitten musste und einfach allgemein für das Wohlergehen und die Gesundheit der Menschen in der Familie und auf dem Hof. Und teilweise haben die Menschen natürlich auch ein persönliches Anliegen gehabt, wenn es eine Krankheit gab oder irgendeinen besonderen Wunsch. Und da sind sie bevorzugt im Marienmonat Mai auf Wallfahrt gegangen. Und deshalb gibt es so viele Wallfahrtsorte bei uns und insbesondere so viele Marienwallfahrtsorte. Aber auch deshalb, weil die bayerischen Herzöge und Kurfürsten diese Marienverehrung gerade ab dem 16. Jahrhundert ganz enorm gefördert haben. Das hing unter anderem zusammen mit der Seeschlacht von Lepanto, die ja unter dem Zeichen des Rosenkranzes angeblich gewonnen worden ist von der katholischen Allianz. Das war im Jahr 1571. Und danach ging es auf mit der Marienverehrung. Da haben also die bayerischen Herzöge, gerade der Maximilian I., der hat ja seine Regentschaft, seine Herzogszeit 1598 begonnen mit einer Wallfahrt nach Altötting. Und hat also Altötting als ganz großen Marienwallfahrtsort groß gemacht eigentlich. Der war noch gar nicht so bedeutsam damals. Und dann sind die Wittelsbacher dahin gepilgert nach Altötting, haben seitdem auch nach ihrem Tod die Herzen in Altötting, ihre Herzen in Altötting bestatten lassen, in extra Herzurnen, die also bis heute in der Kapelle, in der Marienkapelle, in der verehrten Kapelle in Altötting direkt gegenüber von der Schwarzen Madonna stehen. So silberne Herzurnen, wo die Herzen der Wittelsbacher drin bestattet sind. Also die Wittelsbacher haben die Marienwallfahrten und die Marienverehrung ganz enorm gefördert. Der Maximilian I. hat dann auch 1616 die Mariensäule am Marienplatz aufstellen lassen.
Meinst aus purer, wirklichen, ehrlichen Gläubigkeit oder hat man sich davon auch bei Politikern, es waren ja trotzdem auch Politiker, muss man ja immer so ein bisschen sagen, was war da auch noch der Hintergrund dabei?
Also ich glaube, dass sie tatsächlich gläubig waren. Und aber ich möchte Ihnen unterstellen, dass es tatsächlich auch so eine Art böse gesagt Marketingtrick war, dass sie also eine himmlische Identifikationsfigur geschaffen haben und dadurch, dass die Maria in Anführungszeichen bewiesen hat, dass sie ihnen zum Sieg verhilft in der Seeschlacht von Lepanto, dieser katholischen Liga unter dem Juan d'Austria, haben sie sich quasi unter den Schutz der Maria gestellt. Dann kam ja auch der 30-jährige Krieg im der Anfang 17. Jahrhundert, 1618 bis 48. Und auch da haben sie immer wieder die Gottesmutter angerufen und haben versprochen, gottesfürchtige Werke zu tun, wenn München zum Beispiel vor der Brandschatzung und vor der Plünderung durch die Schweden verschont bleibt und so weiter. Da haben sich also, und der Maximilian der Erste, der dann 1623 zum Kurfürsten wurde, vorher waren sie ja Herzöge, dann Kurfürsten, hat seinen erstgeborenen Sohn Ferdinand Maria getauft. Das erste Mal, dass ein männlicher Nachkomme auf den Namen Maria getauft wurde. Das hat sich dann ab der Zeit, ist es dann nicht unüblich geworden, dass also Maria einer der Vornamen von männlichen Nachkommen wurde, aber der war eben der Erste. Also der hat sich wirklich extrem der Verehrung der Gottesmutter gewidmet, auch seine Frau, die extrem gläubig war, von dem Maximilian. Also da war tatsächlich echter Glauben, auch echter Aberglauben dahinter teilweise. Aber damit haben sie natürlich die Marienverehrung im Volk unglaublich gefördert. Ja. Und es gibt seit dem 17. Jahrhundert explodieren irgendwie die Marienwallfahrtsorte und die Marienorte in Bayern. Maria Eck zum Beispiel bei uns im Chiemgau jetzt, ein wunderschöner Wallfahrtsort, der Balkon des Chiemgaus, sagt man, mit Blick über den Chiemsee. Maria Eck mit einem Kloster ist damals auch gegründet worden. Das haben Seoner Mönche aus dem Seoner Kloster, haben in Maria Eck oben Bauernhöfe aufgekauft, weil sie gedacht haben, wenn die Schweden kommen, können sie sich da in die Berge zurückziehen. Mhm. Die Schweden sind nicht gekommen, aber da oben ist ein Kloster gegründet worden und eine Kirche gebaut worden. Und das ist heute noch ein wunderschöner Marienwallfahrtsort.
Maria Rhein ist bei uns im Allgäu so mit die größte, ist im Ostallgäu, oberhalb von Nesselwang in der Ecke. Schöne Kirche, kann man auch immer mal hingehen und ein Kerzerl anzünden, ist schön da.
Ja, auch in Niederbayern gibt es zum Beispiel einen Marienwallfahrtsort, Maria Bogenberg, der wunderschön ist, der Bogenberg. Der ist in der Nähe von Straubing, da fährt man quasi direkt vorbei und das ist ganz ein besonderer Berg. Ich bin überzeugt davon, dass das schon ein vorchristlicher Kultort war, weil das wirklich so eine auffällige Erhebung ist.
Das ist ja auch der Punkt, finde ich, dass diese Marienkirchen, egal ob sie kleiner sind oder Kapellen sind oder größer sind, die haben ja oft nicht nur, sind sie was Besonderes oder an besonderen Orten, sie haben auch besondere Lagen. Also es ist immer irgendwas, wo du sagst, Meister, herum schön oder Meister, der Blick von hier schön. Also das hat schon die Leute dann einfach auch erfreut.
Genau, weil die nicht irgendwo in einem dicht besiedelten Sumpf waren oder so, sondern in teilweise ganz extremen exponierten Lagen, wo es erstens wunderschön ist und wo es natürlich leicht fällt.
Gesehen werden konnte auch, gut zum Sehen.
Es ist gut zum Sehen. Es fällt leicht, an so einen schönen Ort zu pilgern und da einen Ausflug hinzumachen. Man kann sich das leicht so erklären, dass man von diesem hochgelegenen, exponierten Ort einen guten Draht zum Himmel hat und die Maria quasi direkt runterschaut sozusagen. Aber man kann als Historikerin auch schließen, dass es schon vor dem Christentum ein Kultort war, weil viele vorchristliche Kulte auch ihre Kultorte in so exponierten, ganz besonderen Lagen angesiedelt
haben. Das ist ja auch, darf man sagen, nichts Ehrenrühriges, weil es haben ja immer, wenn eine Religion eine andere in Anführungszeichen ein bisschen überdeckt hat oder mächtiger geworden ist, hat sie ja oft auf das, was da war, was draufgesattelt.
Ganz genau, das haben die Römer so mit den Kelten gemacht und das haben die Christen so mit den Römern und mit den Kelten gemacht und so. Aber ich finde es eben so spannend, wie dann teilweise noch ein bisschen was durchscheint, wie man noch teilweise ein bisschen vorchristliche Kult erahnen kann. Ähnliches ist es in Ponlach zum Beispiel bei uns ein Marienwallfahrtsort. Ähnlich ist es in Andex, das ist hier in München wahrscheinlich bekannter, auf diesem Drumlin, das ist so ein eiszeitlicher Rest. Eine ganz besonders exponierte Lage, ein wunderschöner Ort, Andex, auch einfach ein Marienwallfahrtsort. Mhm. Oder Birkenstein bei Fischbachau. Ja. auch so ein ganz besonderer Felsen zwischen Himmel und Erde.
Er hat sich sehr schön damit beschäftigt und ein wunderbares Buch auch dazu geschrieben.
Genau.
Zum Birkenstein, ja.
Genau, der ist ja in der Nähe daheim und kennt es in- und auswendig. Und das ist auch eine sehr schöne Loreto-Kirche. Also ein Ausflug nach Maria Birkenstein ist wirklich ein wunderschöner Ausflug. Da, ja, man kann dahin wallfahrten, man kann da gut essen und man kann natürlich die Maria anbeten und jetzt im Mai die Natur genießen. Im Wonnemonat Mai.
Im Wonnemonat Mai. Jetzt hast du uns richtig Lust gemacht.
Ja, hoffentlich.
Jetzt gehen wir raus, jetzt schauen wir uns alles an. Liebe Dorothea, vielen Dank, dass du da warst wieder mal bei uns und für dein Wissen, das du immer mit uns teilst. Und wir hören uns wieder am 26. Mai, also Ende des Wonnemonats, und schauen schon ein bisschen Richtung Sommer. Und um Fronleichnam wird es auch gehen.
Und um den heiligen Vitus und um die Vorbereitung der Sonnenwendfeuer. Also viele interessante Themen am 26. Mai. Ich freue mich aufs Wiederhören.
Ich danke dir schön.